Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zu den Helden aus der zweiten Reihe. Oder sollte ich heute sagen, Manege frei? Ich weiß es nicht. Denn wir sprechen heute über Doink den Clown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und ich weiß nicht, es kann eigentlich keinen besseren Kompagnon für diesen Podcast geben als einen echten Clown, nämlich den Michael Shaggy Schwarz. Schönen guten Tag.
Hallo Olaf, hallo liebe Hörer. Ja, hat sich Manege frei. Das hat sich ja Olaf den ganzen Vormittag wahrscheinlich ausgedacht, wenn er heute die Hörer begrüßt und dachte, das wäre besonders pfiffig. Aber ja, ist so ein bisschen pfiffig ist es ja auch. Also schön dabei zu sein, und ich freue mich sehr auf den Podcast heute über Doink.
Ja, Doink ist ja so ein ungewöhnlicher Kandidat eigentlich, ne? Weil sonst haben wir ja wirklich so, ja, den Fokus auf einzelne Stars, auf einzelne Wrestler. Und Doink the Clown ist ja eigentlich ein Gimmick, oder?
Das ist ein Gimmick, weil Doink the Clown wurde ja von mehreren Wrestlern auch dargestellt. Und wir reden tatsächlich nur kurz über die Wrestler. Wir reden im Speziellen nur über diesen Charakter Doink the Clown.
Ja, wobei man, es ist halt eben ganz schwierig, ne? Kann man das so einfach voneinander trennen? Ne, das ist nämlich dann so eine große Diskussion, weil natürlich dann auch gerade gegen Ende ist der Doink-Charakter ja auch extrem ausgefranst, weil letztlich hatte der ja wirklich nur ja so 2-3 Jahre bei der WWF und hat dann aber trotzdem irgendwie weitergelebt. Also ich finde, der Doink-Charakter ist echt ein Kuriosum, was man so gehabt hat eigentlich.
Das definitiv, aber der wurde ja wie gesagt von einigen porträtiert. Und wir werden sicherlich nicht über die Karriere von Skinner oder über die Karriere des Brooklyn Brawlers reden, die beide auch mal unter der Maske des Doinks steckten, sondern wir reden über den Charakter Doink the Clown. Und klar, wichtig ist da in dem Fall ein Matt Osborne, ein Matt Bourne, wie er auch bekannt war im Wrestling. Der ist ja der Original Doink. Über den werden wir sicherlich im Speziellen ein bisschen mehr reden.
Du meinst, wir sprechen heute nicht über Man on a Mission und die Bushwhackers, die mal die 4 Doinks gespielt haben?
Die waren auch mal Doinks, das stimmt, die stecken auch unter der Maske der Doinks, aber die werden wir vielleicht höchstens mal anreißen, beziehungsweise haben wir es ja jetzt schon, müssen wir nachher nicht nochmal drüber sprechen.
Es haben auch ganz viele bekannte Leute hinterher nochmal so als, ja, oftmals auch als Storyline-Element natürlich einen Doink porträtiert. Ein Chris Jericho hat unter anderem mal als Doink einen William Regal angegriffen, ein Jeff Jarrett hat das auch mal gemacht, also da gab es verschiedene, Art und Weise, wie man diesen Charakter nochmal hat aufleben lassen. Aber es ist trotzdem eigentlich ganz, ganz interessant, ne? Wer dahinter steckt und wer dann irgendwie dann auch mal gespielt hat. Ja, Shaggy, was denkst du denn eigentlich als erstes, wenn du den Namen Doink the Clown hörst?
Ja, das ist die gute alte Zeit irgendwie. Also da ist ja die Zeit, wo wir dann auch richtig drin waren im Wrestling. Olaf, du ja genauso. Das ist ja, wir haben ja etwa zur gleichen Zeit angefangen. Und so ein Doink-Charakter war was, zumindest als er damals debütiert ist, wirklich was ganz, ganz Besonderes zu der Zeit. Also es gab farbenfrohe Charaktere, was Doink ja nun wirklich unbestritten auch ist, aber der war kein lieber Clown, nein, er war ursprünglich als böser Clown debütiert, und das war schon was Besonderes in der Zeit. Also wo man schon das Augenmerk auf die Kinderunterhaltung gelegt hat, kam dann böser Clown irgendwie sehr seltsam rüber in der Zeit.
Genau, also dieser Doink-Charakter, der ist natürlich eigentlich dafür prädestiniert, dass das ein Kindercharakter ist, ne? Muss man ja mal ganz klar so sagen. Also dass ein Clown, der durch die Gegend läuft und irgendwie Scherze spielt und solche Sachen, das kann man ja auch auf eine gutmütige Art und Weise machen. Aber der Ansatz hier war tatsächlich, dass man eben einen bösen Clown haben wollte. So, das war die Grundidee dahinter. Da spielt der Road Warrior Hawk, spielt da irgendwie so ein bisschen in der Geschichte, in der Entstehungsgeschichte mit eine gewisse Rolle. Aber das eigentliche Vorbild für Doink the Clown war eigentlich Krusty der Clown, Shaggy. Und das fällt ja fast wieder in dein Themengebiet.
Ja, Krusty der Clown, der Clown aus den Simpsons. Der ist ja auch kein unbedingt netter Clown tatsächlich. Das ist ja auch jemand, der hinter dem Geld her ist und den Kindern auch das Geld aus der Tasche zieht und aber auch böse Scherze mit seinen Kompagnons treibt und seinen Kollegen. Und genau das war im Grunde am Anfang auch unser Doink the Clown.
Ja, und du hast dann natürlich einen Matt Bourne, nicht zu verwechseln mit Evan Bourne, was ich heute schon im Vorgespräch geschafft habe. Also es hat nichts mit Matt Sydal zu tun, es geht um Matt Osborne, Second-Generation-Wrestler übrigens, der Sohn von Tony Bourne, also relativ bekannt damals, ist ein Wrestler gewesen, der war damals schon ein ganzes Stück älter, muss man sagen, als er dann einen Doink gespielt hat. Da war der schon Mitte 30 und ist auch nicht besonders alt geworden, muss man sagen. Es war auch ein Mann, der hinterher Probleme gehabt hat mit Alkohol und anderen Drogen. Der ist leider nur 55 geworden, ist 2013 gestorben, auch an einer Drogenüberdosis, traurigerweise. Galt aber damals wirklich auch als durchaus ernstzunehmender Wrestler. Wie gesagt, hatte damals schon eine ziemlich lange Karriere hinter sich, war in der NWA aktiv, war später dann natürlich auch bei der ja, bei der WCW aktiv. Und da haben wir ihn, glaube ich, letztens sogar noch gesehen, oder, Shaggy? Wir haben uns ja hier die alten, was waren das nochmal, Starcade das, Battle Bowls und so angeschaut, oder?
Genau, das war diese Lethal Lottery, wie es hieß. Und da ist er noch als Big Josh angetreten, mit dem Holzfällerhemd und so, der amerikanische Arbeiter. Ja, Big Josh war ein Charakter, den er da verkörpert hat. War das auch nicht die Zeit, wo er auch mal mit Tanzbären zum Ring gekommen ist bei irgendeinem großen Ereignis, hat er tatsächlich Bären mitgebracht und sowas. Also ich mochte den Charakter nicht wirklich, aber Matt Bourne ist wirklich ein guter Wrestler gewesen. Der Charakter des Big Josh, den gab es kurze Zeit, kam da sogar auch Titeln zusammen mit Ron Simmons, war er, glaube ich, United States Tag Team Champion, also ein Gürtel, den es glücklicherweise nicht so lange gab. Und es gab damals auch den Six-Man Tag Team Titel, hieß er, glaube ich, in der frühen WCW. Und auch da war er erfolgreich. Ich glaube, war es an der Seite von Dustin Rhodes damals noch?
Genau, und Tom Zenk.
Und Tom Zenk, genau. Ja. Die drei waren zusammen. Also das war auch ein Team, was überhaupt nicht zusammengepasst hat. Aber er hatte seinen Unterhaltungsfaktor sicherlich, aber das Gimmick hat ihm auch nicht so gut getan. Und also ein guter Wrestler, wie gesagt, und für mich vielleicht sogar der beste Doink unter der Maske.
Ich glaube, das steht außer Frage. Also für mich ist es auch der beste Doink und auch gerade diese Anfangsphase, wo er auch wirklich dann ein Heel-Charakter gewesen ist, da hat das mit weitem Abstand am meisten Spaß gemacht, sich auch den Doink-Charakter anzuschauen. Später war das schon ein bisschen anstrengend, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Aber noch ganz kurz was zu Matt Bourne, weil ganz wichtig, wir haben ja gesagt, der hat wirklich schon lange im Business, war ja sehr aktiv. Man darf nicht vergessen, der war auch bei WrestleMania 1 aktiv. Da hat er ein Match gegen Ricky Steamboat. Das heißt, also jemand, der auch in allen Ligen so seine Fußstapfen hinterlassen hat und einen Platz auf der ersten WrestleMania-Card, dem kann ihn keiner mehr nehmen.
Ja, er war damals eigentlich auch schon Veteran, als er dazugekommen ist. Der ist 1978 debütiert, also als er dann 92 den Doink gespielt hat, da war er schon 14 Jahre dabei, das muss man auch mal sagen. Ne? Und war wirklich da, das war ein relativ bekannter Name, der zwar nie jetzt die ganz, ganz großen Rollen gespielt hat, aber dann eben trotzdem ja durchaus prominent eingesetzt worden ist in der Mid- und in der Undercard. Und das ist ja auch gar nichts. Also heutzutage hat man immer so das Gefühl, wenn jemand nur in der Midcard gewesen ist, dann ist das was Schlimmes. Im Endeffekt, damals war das absolut okay, weil solche Leute brauchtest du auch. Und auch Leute, die dann eben so ein bisschen ja etwas klischeehafte Charaktere verkörpert haben. Und diese Entstehung des Doink-Charakters, ich habe gerade schon gesagt, geht zurück auf Krusty den Clown natürlich, der ja nicht nur den Kindern das Geld aus der Tasche gezogen hat, sondern der halt auch dann sich hinter den Kulissen ja auch benommen hat wie die Kanone, ne? Also so im Sinne von Saufen, Glücksspiel, leichte Mädchen, all das, was dazugehört. Und man wollte das natürlich auch alles so ein bisschen auf den Doink-Charakter ummünzen. Und dieser Krusty-Charakter war dann wirklich auch so. Man hat sie auch damals gesehen bei den Simpsons, ne? Das ist ja dann auch so ein etwas korpulenterer, dickerer Typ irgendwie. Und ja, auch ein Matt Bourne, so blöd das jetzt irgendwie klingt, war eben auch eher ein untersetzter Wrestler, klar, sehr stämmig und kräftig, aber eben dann auch mit so einem leichten Bauch und hat dann wohl auch hinter den Kulissen gerne mal eine Zigarre geraucht und solche Geschichten. Also von daher war da so die Parallele im Lockerroom war dann schon relativ schnell da und trotzdem hat man, ja, hat natürlich dann auch gerade einen Matt Bourne gedacht, so, ja, so ein Doink-Charakter, will ich nach Big Josh, also nach dem Holzfäller, will ich da unbedingt ein Clown sein? Schwierig, sag ich mal.
Das ist schwierig auf jeden Fall. Er kam ja direkt dann aus der WCW zur WWE, ist aber tatsächlich hat ein paar Matches noch als unter seinem normalen Namen Matt Bourne oder zumindest unter seinem Ringnamen Matt Bourne, bevor man ihn dann unter das Clownskostüm gesteckt hat und ihm das Gesicht bemalt hat als Clown, dann hat man ihn ja erstmal ein paar Wochen lang immer nur im Publikum stehen sehen. Und das fand ich wirklich eine coole Zeit. Da war ich noch sehr jung und bei einigen Kämpfen, die man da so bei Superstars vor allem gesehen hat, WWE-Superstars oder WWF-Superstars, wie es damals natürlich noch hieß, stand dann dieser Clown im Publikum, hat so seine Scherze gemacht. Und da wusste man ja auch noch nicht ganz genau, was erwartet uns jetzt.
Ja, das war dann wirklich sehr mysteriös irgendwie. Ne? Der stand dann da rum, manchmal so mit Luftballons in der Hand. Man wusste gar nicht genau, auf welcher Seite steht er dann irgendwie. Ne? Und er hat ja dann auch so ein bisschen seine Scherzchen gemacht, auch am Anfang noch so gutartige Scherzchen natürlich. Aber das Spannende wurde natürlich dann irgendwann, wenn er dann wirklich dann auch die Scherze mit den Superstars betrieben hat und dann natürlich am Anfang mit den Babyfaces. Ne? Und die eigentliche Prämisse hinter dem Charakter ist, was ich sehr interessant finde, weil man kann dann natürlich da auch, selbst als Heel-Charakter kann man da natürlich auch einfach so einen Feigling draus machen, ne? Also so ein Clown, der Leute irgendwie verarscht, wenn es nicht klappt, rennt er weg oder solche Geschichten. Aber die Prämisse hierhinter war wirklich so, dass man gesagt hat, nein, das soll ein harter, sadistischer Clown-Charakter sein, der auch wirklich im Ring abliefern kann. Und vielleicht da auch, wir haben ja dieses Whoopee-Cushion, glaube ich, auch beim letzten Mal im New Generation Podcast, glaube ich, erwähnt, sein Finishing-Move. Mir war gar nicht bewusst, dass das der alte Finisher von Matt Bourne tatsächlich gewesen ist. Ne? Der hieß früher Bombs Away und aus Bombs Away, aus den Bomben, wurde dann das Furzkissen. So.
Okay, wusste ich auch nicht. Aber passt ja, also man hat dann quasi wahrscheinlich seinen Vorschlag, den Move weiter zu nutzen und dann gab man ihm diesen passenden Namen auch zu dem Clown, also gute Geschichte.
Ja, ne, so war das damals und wie gesagt, dann hat man irgendwie, das war so Ende 92, Anfang 93, hat man dann so langsam versucht, ihn so in die Shows einzubinden und dann eben auch mit diesen Streichen. Und Shaggy, an was kannst du dich denn da noch so erinnern? Also mal abgesehen von Crush, weil der kriegt natürlich gleich hier noch eine eigene
Geschichte. Der kriegt eine eigene Rubrik noch. Gab es nicht auch diesen Wassereimer mit Marty Jannetty, an das kann ich mich noch erinnern, im Singles-Match schon mal. Und ich weiß gar nicht, wen er da noch attackiert, dass man andere Faces. Und Marty Jannetty weiß ich noch ganz genau. Es war das erste Mal, glaube ich, dass er tatsächlich ein Face attackiert hatte auch, oder im Streich gespielt hatte. Aber Olaf weiß bestimmt, wen es noch erwischt hat.
Ja, es gab ja zum Beispiel noch den Big Boss Man, dem man dann irgendwie da so ein Bein gestellt hat, mehr oder weniger mit so einem Stolperdraht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass er damals häufiger mal gegen die Kommentatoren vorgegangen ist. Ne? Und dann, mal zum Beispiel kam er mit zwei Eimern raus und im einen Eimer hat er dann eben das Konfetti gehabt, im anderen Eimer hat er dann eben Wasser gehabt und dann hat mal, da haben auch mal die Kommentatoren was abbekommen und solche Geschichten. Natürlich dann auch die Sache mit den, diese Scherzblumen, also gab es ja dann auch, ne? Also diese, ne? Wo man dann zu jemandem kommt und sagt, hier riech mal dran und dann beim ersten sagt man dann, oh ja, riecht gut, beim zweiten ja, riecht auch gut, beim dritten, der dritte bekommt dann irgendwie so einen Spritzer Wasser ins Gesicht und solche Sachen. Das gab es auch mit der Nase natürlich. Also alles, was man sich so an schlechten Gags einfallen lassen kann. Und ich stelle mir diese Meetings damals sehr lustig vor, wirklich, wenn dann jeder ankommt und sagt, so hier, so sollten wir heute die Zuschauer und die Wrestler an der Nase rumführen. Das müsste doch eigentlich ein Traummeeting für dich sein, Shaggy.
Wahrscheinlich ist es so. Und dann sucht man sich dann auch gerade so Leute wie den Big Boss Man aus oder auch Marty Jannetty, der ja auch unter den Kulissen nicht immer so beliebt war, dann kriegen die doch die Scherze irgendwie ab. Da war ja keine Fehde mit denen, den Western geplant, sondern man sollte einfach den Charakter des Drawings zementieren, als den Fiesen, der den Faces die Scherze spielt.
Genau, und man muss ja dann auch eben sagen, da spielt natürlich dann auch noch so ein Einfluss natürlich von S damals, also von Stephen Kings Horrorbuch, was ja inzwischen auch mehrmals verfilmt worden ist, spielt dann natürlich auch so ein bisschen mit rein. Und ich glaube, dass das wirklich Entscheidende ist dann auch die Geschichte mit Crush. Also wir müssen auch gleich natürlich noch auf die Musik eingehen, aber eigentlich, bevor er so richtig in Aktion getreten ist, gab es ja diese Auseinandersetzung mit Crush. Und das war ja total überraschend damals, oder?
Naja, weißt du ja wahrscheinlich noch ganz genau, weil Crush ja damals sein absoluter Lieblingswrestler war. Das haben wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Der Olaf, der kleine Olaf als Crush-Fan. Das war genau die Geschichte mit der Armprothese. Ich glaube, Crush hat ihm den Arm so am Arm gezogen, dann hat er plötzlich diese Prothese in der Hand und die hat er dann später noch auf den Hinterkopf bekommen. Und so ging die Fehde der beiden los.
Ja, es war, also da hat auch Doink wieder Scherze mit Kindern gemacht und Crush hat dann gesagt, hey, jetzt mach mal locker hier und entspann dich mal. Und dann hat ihn, wie gesagt, er hatte diesen Arm in der Schlinge und als Crush sich dann quasi den Fans zugewendet hat, hat er ihn von hinten attackiert und hat ihn niedergeschlagen. So müsste das gewesen sein, wenn ich mich komplett täusche. Und daraus entwickelte sich dann eine Fehde. Und auch da lustige Geschichte natürlich. Eine Crush hat man ja dann erstmal wirklich aus den Shows rausgeschrieben. Er war ja eigentlich so, nach seiner Zeit bei Demolition war er ja auf dem aufsteigenden Ast. Also er hat ja wirklich dann einen komplett neuen Charakter bekommen, der auch insgesamt recht gut angenommen worden ist. Man kann sich das ja zum Beispiel angucken. Also das Duell von Demolition gab es ja beim SummerSlam 92, Shaggy.
Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern. Aber da gab es das Match damals. Ich weiß doch, aber an das Match kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Das war auf jeden Fall schon witzig, aber es wurde nicht natürlich bei dem Match überhaupt nicht gesagt, dass es dass es ehemalige Demolition-Mitglieder waren, dass das Partner waren. Das wurde nicht erwähnt, weil bei Repo Man wurde ja natürlich nie darauf hingewiesen, dass das ehemalige Smash ist von Demolition. Und bei Crush, der ja jetzt der Strahlemann, der Surfer-Strahlemann aus Kona, Hawaii war, mit dem blondierten Fukuhila-Haarschnitt und seinem komisch orangefarbenen Anzug, bunten Anzug. Der hier behielt zwar noch den Namen Crush, aber war natürlich ein ganz anderer Charakter, überhaupt nicht mehr angelehnt an. Und die beiden hatten tatsächlich dieses Match beim SummerSlam, der ehemaligen Demolition-Mitglieder tatsächlich. Und da ging Crush hervor und als Sieger hervor. Und Crush war ja, der hat das schon so einen kleinen Push zu der Zeit erfahren.
Genau, man hat da einfach nach neuen Leuten gesucht zu der damaligen Zeit und man hat dann eben gesagt, komm, wir lassen die beide mal gegeneinander antreten. Zum einen, weil man große Hoffnungen auf Doink gesetzt hat, zum anderen aber auch, weil man eben gehofft hat, dass auch aus Crush daraus wirklich ein interessanter Charakter werden kann. Ne? Also, weil, wie gesagt, ein Doink sollte damals wirklich als ernstzunehmender Heel dargestellt werden und ist es ja dann auch dargestellt worden, aber ja, wie es dann weitergeht, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber was ich nochmal hier vorher machen möchte, natürlich diese Attacke fand ich damals super hart einfach. Also, weil man hatte das nicht so wirklich gesehen vorher, dass da auch oft mit so Gegenständen zugeschlagen worden ist und gerade mit dem Gipsarm. Also, der hat sich ja wirklich dann, das war ja nicht nur wie der, wer hatte nochmal früher immer den Gipsarm hier? Der Vater von Randy Orton hatte doch immer den Gipsarm dabei, oder?
Bob und ohne Hart, später dann auch natürlich.
Genau. Aber das war ja schon eine andere Geschichte, weil er ja wirklich dann so, ja, wie so einen Gipsblock quasi genommen hat und dann damit Crush niedergeschlagen hat. Mich hat das damals als kleinen Olaf sehr schockiert, muss ich dazu sagen. Und das Lustige daran ist eigentlich, dass man dann ja Crush aus dem Programm genommen hat. Doink hat man dann immer wieder, auftreten lassen, aber Crush war dann wirklich zurück auf Kona Hawaii und man hat dann damals ja auch Vignetten mit ihm gedreht. Ne? Also in dieser Zeit ist er dann wirklich da zurückgegangen und er muss wohl ein riesengroßer Star auf Hawaii gewesen sein. Und richtig geil ist eben, dass dann Bruce Prichard unter anderem Vince McMahon verkauft hat, dass er ja unbedingt mindestens eine Woche auf Hawaii sein musste, damit er diese Vignetten dreht. Ne? Und ja, dann hat er quasi mal so mit dem Kameramann zusammen irgendwie eine Woche lang irgendwie schön auf Hawaii zubringen dürfen, um da Vignetten mit Crush zu drehen.
Ja, auch eine gute Möglichkeit, einen bezahlten Urlaub zu bekommen, auf jeden Fall. Aber Olaf nutzt diesen Doink the Clown Podcast, um sehr oft Crush zu erwähnen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, wahrscheinlich, weil Crush niemals einen extra Podcast bei uns bekommen würde. Man muss ja doch seinen alten Liebling noch ein bisschen erwähnen. Lass uns doch direkt jetzt auf die Fehde und auf das Match der beiden bei WrestleMania 9 war es, glaube ich, kommen, weil da passierte etwas, was ich zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen habe und für mich bis heute immer noch so ein kleiner What the fuck-Moment war tatsächlich. Da erschien das erste Mal ein zweiter Doink.
Genau.
Wrestler, der identisch aussah wie der erste, im Grunde, für mich damals als Kind.
Ja, für mich auch. Das Match an sich war natürlich auf Basis dieser Fehde war okay, sage ich mal. Und dann gab es diese Endsequenz, wo Crush Doink quasi in diesen Cranium Crush nehmen will und Doink schläft einmal so im Schmerze des Kopfzerdrücktwerdens irgendwie, wirbelt herum und schlägt den Ringrichter nieder und ja, dann auf einmal taucht ein zweiter Doink auf. So, und die beiden schlagen dann natürlich auch mit dem Gipsarm und allem drum und dran, schlagen sie dann eben Crush zusammen. Und machen dann dieses Spiegel-Mimik da voreinander. Und das war doch wohl so cool, oder? Also, da konnte man gar nicht anders als das gut finden, oder?
Es war großartig. Das war wirklich gut. Und es war auch gut gemacht. Und die Idee einfach dahinter war was ganz Besonderes. Also, sowas sieht man heutzutage leider selten. Damals hat es mich wirklich geflasht. Und der zweite Doink war ja niemand anderes als Steve Kern, also Skinner, der da auch als Skinner angetreten ist. Auch ein, ja, mit Florida Championship Wrestling auch eine eigene Liga dann später auch irgendwie hatte. Auch Trainer, gute Wrestler rausgebracht und sowas. Ein ganz bekannter Mann im Grunde. Und der hatte sich tatsächlich an meinem Interview mit Steve Kern mal gehört oder gelesen, wo er gesagt hat, dass er tatsächlich, bevor die ersten Zuschauer in die Halle damals mussten, hat er sich damals schon unter dem Ring versteckt. Also er ist nicht später irgendwann runtergebracht worden, sondern er musste tatsächlich die ganze Zeit unter dem Ring warten. So, hat sich was zu essen mitgebracht, was zu trinken und war wohl eine sehr interessante Erfahrung für ihn. Weil das Match war ja auch nicht mal der Opener, also es dauerte ja noch ein bisschen.
Ja, und auch danach, also er ist ja danach auch nicht mit dem Underdog aus der Halle gegangen, sondern er ist ja auch einfach dann wieder unterm Ring verschwunden.
Genau, so, und da blieb er dann auch für den Rest der Show. Also auch eine interessante Erfahrung. Heutzutage hat man oft Klappen im Boden oder so, wo man das nutzt, oder man nutzt einen dunklen Moment, wo man den Wrestler zum Ring bringt oder wie auch immer. Aber da hat er tatsächlich ja mehrere Stunden, weit über 4 Stunden wohl, also wenn man den Einlass mitzählt, unter dem Ring verbringen müssen. Ja. Zum Glück war es keine aktuelle WrestleMania, da hätte er ja dann wahrscheinlich 8 Stunden unter dem Ring bleiben müssen.
Da hätten sie ihm einen Mini-Dixie-Klon noch unter den Ring packen müssen eigentlich.
Wahrscheinlich.
Wer weiß. Ja, also für mich war das damals auch, war das auch ein Schock und ich werde es bis heute nicht vergessen, dieser Moment, wo dann Doink sich nach dem Match zur Kamera wendet, also der Original-Doink, wo dann auch so die Schminke schon so ein bisschen verlaufen ist und schon verwischt ist und guckt in die Kamera und sagt, what happened? Ne, und du hörst im Hintergrund diese Musik dazu. Das war schon ein bisschen gruselig auch. Und ich muss auch sagen, weil das dürfen wir eigentlich auch nicht so unter den Tisch fallen lassen, die Musik fand ich damals auch absolut fantastisch, oder?
Die Musik war großartig. Die war auch schon was Besonderes tatsächlich. Also die fing ja mit diesem Zirkus, mit dieser Zirkusmelodie an, die man so kennt.
Genau.
Aber die wurde dann Genau, das machst du heute noch ein paar Mal, bitte. Aber dann wurde sie düster und ja, so lange, ein bisschen ähnelt sie auch der Mankind-Musik so ein bisschen. Also sie war schon sehr, sehr düster und ruhig und das passte einfach zu dem bösen Clown.
Ja, und du hattest immer im Hintergrund dieses böse Lachen auch, ne? Du ja. hast dann dieses, also das war ja eher so ein sphärisches Rauschen fast schon, aber durchaus mit einer Melodie dahinter und im Hintergrund hast du halt immer dieses fiese Gelächter einfach gehört. Also das hätte auch problemlos die Titelmelodie von S oder sonst irgendwas sein können. Und der Doink-Charakter war damals absolut faszinierend und das ist auch das Problem letztlich von dem Doink-Charakter gewesen, weil ganz viele, gerade Erwachsene, haben sich natürlich dann auch zu der Figur hingezogen gefühlt, ne? Weil der war eben spannend und der war anders und der war frisch und der war auch im Ring nicht langweilig, das muss man auch mal sagen, ne? Der war ja auch nicht schlecht in irgendeiner Art und Weise, sondern es war wirklich ein dominanter Heel-Charakter, der hier dargestellt worden ist. Und diese Geschichte mit Crush hat sich dann auch noch ein bisschen weitergezogen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Das ging ja dann noch bis zum King of the Ring. Vor dem King of the Ring hat Doink ja dann auch eine längere ja, Match-Serie eigentlich gegen Mr. Perfect bestritten, ne? Wo die wirklich dann auch ja, diverse Male hin und her gerasselt haben, bevor dann, also da gab es dann Unentschieden, Time-Limit-Draws und solche Geschichten, ehe dann wirklich auch Mr. Perfect eben damals in das King of the Ring-Tournament reingerutscht ist. Und das untermauert natürlich auch so die Stellung von so einem Charakter. Also, Shaggy, wie fandest du damals Doink, also den ursprünglichen Doink, im Ring eigentlich? Weil für mich als Kind war einfach dieser Charakter so prägnant, dass ich gar nicht so richtig auf das Matchgeschehen geachtet habe. Aber der war ja schon ein guter Arbeiter.
Das war auf jeden Fall ein guter Wrestler. Ich habe damals ja auch nicht so auf das Ringgeschehen und die Qualität im Ring geachtet. Aber als Charakter fand ich ihn herausragend. Und jetzt, gerade jetzt diese Match-Serie angesprochen, das ging Mr. Perfect, da kamen herausragende Matches hervor. Also das waren wirklich, da hat er wirklich gezeigt, was für ein guter Wrestler in ihm steckt. Das hat er vorher gegen Crush jetzt nicht unbedingt so richtig zeigen können, tatsächlich, weil Crush nicht unbedingt lieber Olaf Leider der beste Wrestler aller Zeiten ist. Aber in Mr. Perfect gehört auf jeden Fall in die Riege und die beiden haben wirklich die Halle abgerissen. Das waren coole Matches. Ich erinnere mich, glaube ich, an das erste der beiden. Das endete wirklich im Time Limit Draw. Das war Wahnsinn. Also da dachte man, da könnte man richtige Fehde aus den beiden machen, weil die haben da wirklich ein tolles Match abgeliefert. Und leider ging die Fehde mit Crush noch ein bisschen weiter und auch da konnte der Doink ja nicht so richtig seine Qualität im Ring zeigen und hatte aber auch noch coole Matches gegen Marty Jannetty und wir haben ihn und dieses Squash-Match damals gegen den Kamikaze-Kid, das haben wir auch schon mal angesprochen im Sean Waldman-Podcast, das gab es ja auch in der Zeit.
Ja, und WWF hat damals natürlich auch an dieser Idee der doppelten Doinks natürlich auch festgehalten, ne? Also ein Doink the Clown war dann beim King of the Ring 93 zwar nicht dabei, aber im gleichen Atemzug hat dann eben ein Crush, wir kommen da nicht drum herum, weil das eigentlich auch die größte Fehde von Doink gewesen ist und von Crush eigentlich, von beiden. Und ein Crush hat dann eben Shawn Michaels um den IC-Titel damals herausgefordert und die beiden traten da gegeneinander an und auch da griff dann ein Doink wieder ein und kostete Crush den IC-Titel mehr oder weniger, weil er eigentlich kurz davor gewesen ist, einen Shawn Michaels zu besiegen, was man sich aus heutiger Sicht auch gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich.
Man muss ganz kurz weitermachen und kurz unterbrechen. Es war natürlich die größte Fehde von Matt Bourne oder Matt Osborne unter der Daumen. Doink hatte schon noch andere bedeutende Fehden oder zumindest Fehden hatte er noch tatsächlich später, aber man erinnert sich natürlich am liebsten an den bösen Clown und demzufolge auch nur seine einzige große Fehde und die war gegen Crush. Aber später hatte er auch noch kleine Fehden gegen andere Wrestler. Die anderen Doinks dann.
Ja, eben die anderen Doinks, ne? Das war dann wirklich so, dass dann ja irgendwann durchgewechselt worden ist, aufgrund von ja wirklich dann auch Problemen, die ein Matt Bourne gehabt hat, eben wegen wegen Drogenbesitzes und solche Geschichten, ne? Und wegen Drogenmissbrauchs, das kam dann irgendwie später. Aber jetzt zu der Zeit, wir sind jetzt Mitte des Jahres 1993, da war er wirklich auch auf dem Hoch und der war auch jemand, der dann auch in den House-Shows wirklich prominente Rollen gehabt hat und da wirklich auch wichtige Matches bestritten hat. Der war damals schon so ein Ticketverkäufer, weil diese Figur eben so bekannt gewesen ist. Und auch da, ne, also diese ganze Geschichte mit zwei Doinks, man hat damals auch mit dem Gedanken gespielt, so ja, vielleicht macht man daraus ein Tag-Team irgendwie, hat es dann aber doch fallen lassen, weil der Überraschungsmoment ist dann doch wertvoller als so, dieses Dauerhafte. Also kannst du das verstehen, dass man da lieber auf einen Doink gesetzt hat, anstatt so dauerhaft die Doink-Armada irgendwie anzuführen?
Absolut, das hätte ja auch nicht gepasst zu dem damaligen Charakter. Das wäre schlimm gewesen, wenn sie tatsächlich dann als Tag-Team angetreten wären. Das hätte die ganze Idee einfach wieder, die ganze Idee wäre dann nach hinten losgegangen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, lieber Olaf, an dem ich am liebsten den Doink the Clown-Podcast jetzt schon beenden würde.
Ja, danach wird es ein bisschen schwierig, ne? Muss man ganz klar sagen. Leider. Also Doink hatte dann nochmal auch ein größeres Match gehabt beim SummerSlam 1993 gegen Bret Hart, wo er dann ja quasi erstmal so als Ersatz von Jerry Lawler angetreten ist. Jerry Lawler ja mit dieser geilen Promo vor dem Match, wo er gesagt hat, ja, hier eine lila haarfarbene Dame hat mich vorher auf dem Parkplatz anscheinend übersehen und ist in mich reingefahren und deswegen habe ich jetzt irgendwie hier Nackenprobleme und kann nicht antreten, aber ich habe einen Ersatz und das ist nämlich mein Hofner Doink the Clown. Und dann kam eben Doink raus. Und auch da war schon die Reaktion war dann eben da schon gemischt gewesen, muss man ganz klar sagen. Und da gab es dann auch einen dieser berüchtigten Rips, ne? Also Doink kam dann, ich habe es gerade schon angesprochen, mit diesen Eimern raus. Und in der ersten Reihe saß ja damals die Hart-Familie, unter anderem ja auch Bruce Hart. Und ja, ein Teil hat dann eben Konfetti abbekommen und Bruce Hart hat dann eben den Eimer Wasser abbekommen. Und anscheinend hat man ihm das vorher nicht gesagt.
Ja, und er hatte sich dann auch deutlich aufgeregt. Zu dem Zeitpunkt übrigens hatte man ja auch in Bruce Hart auch noch mehr gesehen. Man hatte ja damals die Fehde Bret Hart, die später gegen Owen war, eigentlich gegen Bruce gedacht. Und ich glaube, vielleicht hat auch ein Teil der Reaktion, die Bruce jetzt hier gezeigt hatte, dazu geführt, dass man doch nicht in ihm das Vertrauen gesetzt hatte letzten Endes. Mag sein, wer weiß es dann schon. Also Bruce Hart hat sich sichtlich aufgeregt darüber. Aber es war eine witzige Situation. Jetzt, wo man es weiß, dass es tatsächlich nicht so abgesprochen war, ist es schon witzig. Aber das war auch das letzte, eigentlich wirklich letzte Mal, dass ein Doink noch einigermaßen interessant war. Weil das, was danach kam, war wirklich ganz schlimm. Der Face-Doink, das war wirklich eine reine Enttäuschung. Es hat den Charakter irgendwie kaputt gemacht. Es war ja am Anfang noch auch Matt Bourne, der jetzt quasi zum Face geturnt war, wurde danach kurzzeitig nach einer Geschichte mit Bobby Heenan, weil er hat dann plötzlich einen Bobby Heenan-Streich gespielt und schwupps war ja tatsächlich, kam er beim Publikum richtig gut an. Also genau. Sollte.
Ja, das ging dann relativ fix tatsächlich. Also man hat natürlich schon vorher gemerkt, dass da so eine gewisse Dynamik hinter ist, dass er eigentlich so langsam ein Guter werden müsste. Also erst auf Hausshows ist er bejubelt worden, auch bei den TV-Sendungen ist er dann immer mehr mit positiven Reaktionen irgendwie bedacht worden. Und entsprechend hat man dann da irgendwie gedacht, ja, okay, dann versuchen wir es einfach mal, ne? Das war im September 93, hat man ihn dann eben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, durch diesen Streich gegen Bobby Heenan hat man ihn dann zum Babyface geturnt. Dann auch wirklich komplett, ne? Also wie man das heutzutage auch so hat, ne?
Mit einer Geschichte mit Santa Claus tatsächlich, die das alles noch schlimmer gemacht hat. Können Sie ja kurz erwähnen, Santa Claus, also der richtige Santa Claus, nicht der böse Santa Claus, den es ja auch mal gab, hat Doink ein kleines Geschenk mitgebracht, das ihn seitdem dann auch leider auch immer wieder zum Ring begleiten durfte. Und das war niemand Geringeres als Dink, der Clown.
Ja, das ist natürlich dann noch das ganz, ganz Schlimme gewesen. Ne? Also dann ist er wirklich in der Kiddie-Abteilung angekommen, ne? Muss man ganz klar sagen. Das war aber auch schon die Wochen davor natürlich so. Ne? Wir erinnern uns an die Survivor Series 1993, wo es ja auch das berüchtigte Match mit den vier Doinks gegeben hat, was ich gerade eben schon angesprochen habe, wo sich dann Man on a Mission und die Bushwhackers als Doinks verkleidet haben. Und ja, da so ein Comedy-Match eigentlich abgezogen haben. Auch da übrigens aus der Geschichte heraus, dass ein Matt Bourne damals einfach nicht in der Liga gewesen ist und suspendiert gewesen ist und man aber trotzdem an diesem Charakter festhalten wollte. Und man hatte eben im Vorfeld ganz, ganz viele Geschichten gedreht, also Vignetten und Videos gedreht, um diesen Doink-Charakter auch über diese Zeit, wo dann ein Matt Bourne eben ausfällt, wirklich auch noch lebendig zu halten. Und dann gab es eben dieses ominöse Match zwischen den Bushwhackers und Man on a Mission gegen ja damals Bam Bam Bigelow, ne, weil ja auch damals Doink dann ja auch Streiche gegen Luna Vachon und so gespielt hat. Also diese vier Doinks traten dann an gegen Bam Bam Bigelow, Bastion Booger und die Headshrinkers. Aber und dieses Match wurde gewählt, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, wurde gewählt zum schlechtesten Match des Jahres beim Wrestling Observer übrigens. Nicht das einzige Doink-Match, was zum schlechtesten Match des Jahres gewählt worden ist übrigens.
Ja, aber das wahrscheinlich auch zu Recht. Also ich habe mich da, also so wenig ich mit dem Face-Doink-Charakter anfreunden konnte, habe ich mich doch ein bisschen auf dieses Match gefreut. Nicht, weil ich Bastion Booger und die Headshrinkers und Bam Bam Bigelow jetzt gegen vier Doinks sehen wollte, weil ich nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt, wer könnten diese vier Clowns sein. also wer können diese vier Doinks dann verkörpern? Das war ja schon interessant so ein bisschen, dass dann aber, du hast gesagt, verkleidet als Doinks, die hatten ja wirklich nur die Doink-Maske an, ansonsten hatten sie ja ihr normales Outfit und kamen zu ihrer auch normalen Musik meines Wissens irgendwie zu bringen. Die Bushwackers mit ihrem typischen Bushwacker-Walk und Man on a Mission auch mit ihrem, ja, schrecklichen Hip-Hop-Gimmick, was sie damals hatten. Die hatten einfach nur die Doink-Maske auf, das war's halt. Und ja, da war ich wirklich sehr, sehr enttäuscht und ich nicht nur ich.
Ja, also das war dann wirklich einfach nur noch albern. Dann ist er eben komplett ein Kiddie-Charakter geworden und war dadurch eben auch extrem langweilig. Auch dadurch, dass dann der Wrestler da unter der Maske natürlich auch gewechselt hat, hat sich diese Figur extrem gewandelt. Ne? Also wir haben gerade schon Steve Kern angesprochen, der den auch im gespielt hat. Aber hier war es dann eben ein Ray Apollo, der Doink gespielt hat. Und ja, dann eben noch mit Dink an der Seite war das wirklich einfach nur noch ein Comic-Charakter, muss man ganz klar so sagen. Und ab da ging es auch bei WWF eigentlich für den Doink einfach komplett den Bach runter, muss man sagen. Das Interessante an der Sache ist eigentlich, dass schon in den 90ern diese Figur so bekannt gewesen ist, also dann auch schon ab 94, dass auch zum Beispiel ein Matt Bourne diese Figur einfach mitgenommen hat und teilweise in anderen Promotions benutzt hat. Also wie findest du das sowas? Also dass man quasi einfach so seine Figur mitnimmt und einfach, dass die Berühmtheit quasi nutzt, um noch ein bisschen Geld woanders zu verdienen.
Nee, ich weiß nicht, wie das rechtlich abgesichert war damals. Er hat es einfach gemacht, ist in den Indies angetreten, auch in Europa auf Touren tatsächlich. Ist er dann als Evil Clown noch halt zeitweise angetreten auch. Oder auch, vor allem, ganz bekannt ist natürlich ja seine Wandlung bei Extreme Championship Wrestling. Als er da als Born Again, die Geschichte, auf die wolltest du wahrscheinlich jetzt auch hinaus, als er als Born Again tatsächlich am Anfang noch so als sehr maskierter Clown und dann wurde immer diese Gesichtsfarbe ein bisschen weniger, das Outfit variierte so ein bisschen, dann teilweise die Maske zerrissen und sowas, war dann so ein gespaltener, böser Charakter wieder, eine entschärfte Version vielleicht von Heath Ledgers Joker in der letzten Darstellung so ein bisschen, also so ein böser Clown, das war schon eigentlich ganz cool, aber man hat Matt Osborne schon angesehen, dass er sicherlich aktuell nicht in der besten körperlichen und auch geistigen Verfassung war und deswegen konnte auch nicht mehr aus dem Charakter gemacht werden, also wahrscheinlich wäre die Wandlung noch größer gewesen, dass er am Ende wirklich so ein Psychopath gewesen wäre, vielleicht nur noch mit ganz wenigen Clowns Utensilien, die er bei sich getragen hätte, aber ist leider da nicht ganz so weit gekommen, aber ich fand den Charakter bei Extreme Championship Wrestling schon sehr interessant, wohingegen natürlich der Charakter dann parallel bei der WWF wirklich nicht mehr interessant war. Du hast gesagt, man hat Ray Apollo runtergesteckt, der ist ja zu der Zeit auch teilweise manchmal als Edeljobber angetreten, den kannte man so vom Sehen her. Ich habe es nicht verstanden, warum man Steve Kern, ich habe es auch gar nicht erfahren, ich habe mal nachgeschaut, ich habe es leider nicht rausfinden können, warum man einfach nicht Steve Kern weiter als Doink hätte antreten können. Der war auf jeden Fall ein bedeutend bessere Wrestler eigentlich, als es ein Ray Apollo war. Und wir haben Dink angesprochen. Dink ist ja auch tatsächlich einer der Midget-Wrestler gewesen, den man kannte. Der ist nicht nur als Dink the Clown, der war auch zeitweise so der Mini-Hulkster oder der Mini-Macho-Man, so Randy Savage oder unter solchen Charakteren ist er auch tatsächlich mal angetreten. Aber es blieb ja dann auch nicht so bei dem Dink.
Nee, also wir müssen natürlich noch hier zu WrestleMania 10 natürlich dann springen, ne? 1994. Doink und Dink gegen Bam Bam Bigelow und Luna Vachon, Shaggy. Deine Erinnerung?
Verdrängt. Verdrängt. Also mir haben tatsächlich damals Bam Bam Bigelow und Luna Vachon, die auch eine sehr unterschätzte Wrestlerin und ein sehr unterschätzter Charakter ist, einfach nur leid getan im Match. Das war ein reines Comedy-Match. Also mir hat auch Bam Bam eigentlich damals, also Bam Bam hatte sehr viele Matches gehabt, wo er mir leid getan hat. Bei einigen hat er wirklich großen Paycheck bekommen, gegen Lawrence Taylor zum Beispiel. Da kann man zwar schmerzen, aber das Match war seine auch nicht würdig.
Nee, nicht wirklich. Ich kann mich da auch nur an so ganz merkwürdige Passagen erinnern. Eine Sequenz da aus dem Match, die ich, glaube ich, nie vergessen werde, ist diese Geschichte, wo dann versuchen sich Bam Bam Bigelow und Luna Vachon irgendwie auf Dings zu stürzen, wo sie dann beide versuchen, ihn mit dem Squash platt zu machen und Ding kommt aber dann nicht mehr rechtzeitig aus dem Weg raus, sodass er zwar Bam Bam Bigelow entkommt, aber trotzdem von Luna Vachon irgendwie unglücklich getroffen wird. Also kein schönes Match, war aber natürlich dann so ein bisschen Comic Relief innerhalb dieser WrestleMania 10 Card. War nix Geiles irgendwie und der Doink-Charakter hat danach eigentlich auch keine große Rolle mehr gespielt, ne? Also die nächste nennenswerte Fehde, die es dann eben noch gegeben hat, war diese Geschichte gegen Jerry Lawler und alter Schwede. Also das ist wirklich, das gehört dann wirklich in die Wrestle-Crap-Schublade, weil du hast es gerade schon gesagt, da gab es ja dann Clowns R Us gegen wie hieß es nochmal?
King's Court wahrscheinlich.
Den King's Court,
genau. Aber jetzt möchte ich, Olaf, dein Wrestling-Fachwissen nochmal testen. Ich glaube, wir haben das schon mal gemacht. Nennen wir bitte alle 8 Teilnehmer dieses Matches bei der Survivor Series.
Doink, Dink, Pink und Wink gegen Queasy, Cheesy, Sleazy und Cheesy. Oder? Habe ich irgendjemand vergessen?
Nee, Lawler.
Queasy, Cheesy, Sleazy und Lawler. Ja.
Hast du vergessen, ja, genau so. also man muss es sagen, das waren tatsächlich ja, Lawler gegen Doink, den damaligen Doink über Apollo und jeweils ja, 3 Mitches an der Seite. Die aber auch, ja gut, das waren jetzt schon auch Midgets, die auch gewrestelt haben, aber allein diese Tatsache, nee, das musste einem wirklich nicht sein. Also wirklich nicht. Da kann ich nicht mit anfangen. Aber es war Way Apollo blieb ja nicht der Einzige, der noch unter der Maske des Doinks angetreten ist.
Ja, da war natürlich dann auch noch so ein Brooklyn Brawler war natürlich noch mit dabei, ne, Steve Lombardi. Und wie gesagt, wenn man dann noch ein bisschen weiter in die anderen Regionen schaut, dann hat man irgendwie noch einen Ace Darling, der dann irgendwie bei Smoky Mountain noch als Doink angetreten ist. Später dann waren es natürlich auch noch Leute wie den Eugene oder Chris Jericho war auch mal da mit drunter. Also da waren diverse Leute dabei. Und dieser Doink-Charakter hat eben dann auch, du hast es gerade angesprochen, auch diesen Evil Clown ja wirklich, überall in die Wrestling-Welt getragen irgendwie. Ob man da jetzt so glücklich drüber sein muss, ist eine andere Geschichte. Aber das war schon kurios, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir reden jetzt so ein bisschen abfällig über den späteren Doink, aber das ist schon insgesamt auch ein wichtiger Charakter, den wir heute auch jetzt fast 30 Jahre danach auch nicht vergessen haben. Also das ist wirklich ein Wrestler, der Eindruck hinterlassen hat. Der Charakter ist immer noch was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass wir irgendwann tatsächlich wieder mal einen Doink the Clown sehen werden. Und in der heutigen Zeit ist auch sicherlich mal ein böser Clown wieder möglich. Das wäre doch eigentlich eine gute Idee, das Gimmick mal wieder zurückzubringen. Warum nicht?
Möglich ist das mit Sicherheit. Also ich finde vor allem bei so Comeback-Shows oder so Special-Shows kann man sowas dann eben durchaus gut unterbringen. Ne? Also Gimmick-Battle-Royals oder was auch immer, da sind wir ja dann wirklich große Freunde dran. Aber man muss hier sagen, also der Babyface-Doink hat irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert gegen Ende. Auch dieses Tag-Team-Match bei der Survivor Series ist dann eben auch nochmal vom Wrestling Observer als schlechtestes Match gekürt worden. Also, und die Fehde gegen Jerry Lawler zur schlechtesten Fehde überhaupt damals. Also, da war schon nicht so viel Gutes dabei. Aber trotzdem, das war eine spannende Zeit. Und was man hier eben nochmal so ein bisschen hervorheben muss, ist einfach die Bedeutung, die das Gimmick gehabt hat. Und zugleich aber auch die der Wrestler für dieses Gimmick gehabt hat. Weil ein Matt Bourne hat eben einem Doink eine gewisse, ja, nicht nur Authentizität, aber auch eine gewisse Glaubhaftigkeit verliehen. Weil er eben, ja, weit mehr gewesen ist, als jetzt einfach nur ein Wrestler, der in diese Rolle reinschlüpft. Sondern der hat sich wirklich damit auseinandergesetzt. Und er hat wirklich ja, da sein Herzblut reingesteckt und hat es geschafft, eigentlich so einen Zirkuscharakter in eine ernsthafte Richtung zu drücken mit der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Und die Kommentatoren damals haben das natürlich auch nochmal untermauert. Also egal, ob es jetzt so Geschichten sind wie, guckt euch den mal an, der treibt Schabernack mit euren Kindern, das ist doch nicht gut und das ist nicht gerecht, bis hin zu auch, wie er dann optisch dargestellt worden ist. Ne? Also auch diese Sachen mit, dass sie zum Beispiel ihm gesagt haben, ja, schaut euch den mal an mit seinen gelben, verrotteten Zähnen und so, das ist ein Monster und solche Sachen. Also er wurde damals wirklich als ernstzunehmende Figur dargestellt, als Heel-Charakter. Natürlich dann hinterher, als Rey Apollo den übernommen hat, dann natürlich nicht mehr, aber er war eine wirklich die ganze Zeit lang eine Attraktion bei der WWF, hat auch gerade bei House-Shows Matches mit einem Bret Hart geworkt und hat da wirklich gute Zahlen gezogen und war jemand, auf den sich das Office auch wirklich verlassen konnte. Und ich finde, sowas darf man dann auch nicht unter Tisch fallen lassen, gerade wenn man dann diesen ganzen Gimmick-Kram im Nachgang irgendwie hat, oder?
Auf jeden Fall darf man das nicht vergessen. Das ist, wie ich es eben auch schon gesagt habe, eine tolle Zeit einfach mit dem Charakter gewesen. Ich weiß gar nicht, warum man ihn hat wirklich face-turnen müssen. Gab es da irgendwelche Gründe, weil Kinder das irgendwie, weil Kinder Angst vor ihm hatten oder hat man das einfach so gemacht, weil man mit dem Charakter einfach nicht weitergekommen ist? Dabei hätte dieser Heel-Clown noch so viele Möglichkeiten geboten.
Ja, es gab wohl tatsächlich mal so Überlegungen, ob man ihm auch mal den Gürtel zum Beispiel geben sollte, damals, als er Heel-Charakter gewesen ist. Man hat es aber dann nicht gemacht, weil man gesagt hat, eigentlich braucht diese Figur es zum Beispiel nicht. Und gerade bei House-Shows war wohl das Problem, dass er einfach auch angefeuert worden ist. Ne? Also es gab wohl, glaube ich, auch Matches gegen Tito Santana zum Beispiel. Da ist Tito Santana ausgebuht worden und da ist der Clown angefeuert worden. Und daraus hat man dann ja irgendwann den Schluss gezogen, ja, jetzt müssen wir dann vielleicht doch mal probieren, ihn zu turnen. Aber zugleich hat man dann eben nicht mehr die Idee gehabt, was man eigentlich mit ihm anstellen konnte. Und kombiniert mit der persönlichen Misere eines Matt Bourne, wie gesagt, der damals ja dann immer mehr so Drogenprobleme, Alkoholprobleme irgendwie bekommen hat, ich glaube, dann hat man einfach irgendwann das Vertrauen in diese Figur verloren, die dann ja wirklich, ich glaube, das wird jetzt leider die kürzeste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe, weil letztlich war die Karriere von Doink the Clown, die wirklich bemerkenswerte Karriere, ist wirklich nur ein knappes Jahr lang. So, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und trotzdem, jeder, der aus heutiger Sicht irgendwie Wrestling mal in den 90ern geschaut hat, kann sich an diese Figur erinnern, Shaggy.
Absolut, man hat sie nicht vergessen, man hat ihn nicht vergessen. Und du hast gerade ja, angesprochen, dass er bei House-Shows auch bejubelt wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass so ein interessanter Charakter wie der böse Doink the Clown gegen einen zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich uninteressanten Charakter wie den späteren El Matador Tito Santana, der in seiner Spätphase ja wirklich mehr als langweilig war, meiner Meinung nach, da hätte ich auch Doink the Clown bejubelt. Und man hat einen interessanten Charakter. Aber mag es nicht, dass der Charakter so interessant ist, dass die Fans ihm zujubeln, verstehe ich einfach nicht. Und dass man ihn dann face geturnt hat, war einfach wirklich, ja, dann ein langsames Sterben des Charakters.
Ja, so ist es dann eben leider auch gewesen. Und wie wichtig dieser Charakter gewesen ist, zeigt ja letztlich allein der Fakt, dass er dann eben auch wirklich überall kopiert worden ist. Und man sagt ja, wie sagt man das nochmal, dass das Kopieren die ehrlichste Art der Schmeichelei ist, oder wie nennt man das nochmal? Ich weiß es nicht. Nachahmung. Nachahmung ist die ehrlichste Art der Schmeichelei. Und so ist es dann hier in dem Fall eben auch gewesen. Der ist eine Figur gewesen. Da brauchtest du ja nicht viel. Ich meine, klar, das Outfit eines Doink the Clown war immer so ein bisschen extravagant und ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger gewesen. Aber hey, eine grüne Perücke und ein bisschen Schminke waren dann auch für die Indie-Promotions kein Problem. Und da hat man dann eben sehr schnell auch teilweise sehr schlechte, ja, Doink the Clown-Kopien irgendwie reingesteckt, ne? Also da gab es dann auch teilweise lokale Wrestler, die dann angetreten sind, und ganz, 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 ganz grauenvolle Geschichten.
Ja,
Das
aber
will man sich gar nicht angucken.
der Charakter ist aber tatsächlich hat die WWE nicht vergessen, sondern weiß, glaube ich, was sie mit dem Charakter damals auch hatte, so dass man ihn immer noch, ja, heute immer noch mal erwähnt und auch ja, teilweise ja auch bei wichtigen Shows eingeführt hat. Wir erinnern uns an diese Geschichte von Heath Slater damals gegen die Legendengeschichte, die ja dann bei der Tausendsten War gemündet hat. Da war ein Doink neben Wrestlern wie Sid, Vader, Lita, Also der stand daneben, den gleichbedeutender Charakter, der ist schon wichtig in der WWE-Geschichte ist.
Ja, also das hat man da noch mal gewürdigt. Die Frage ist, glaubst du, dass ein Doink the Clown eben ob glaubst du, man steckt einen Charakter wie ein Doink the Clown als Charakter selbst in die Hall of Fame? Oder sagt man da so, nee, auch Matt Osborne war dafür nicht wichtig genug?
Schwierig. Also man wird Matt Osborne wahrscheinlich nicht in die WWE Hall of Fame aufnehmen. Und reines Gimmick in die Hall of Fame aufzunehmen. Ich meine, man hat Razor Ramon aufgenommen, aber das ist eigentlich ja Scott Hall. Also das ist ja gleichbedeutend. Und hier, da stecken mehrere Leute unter der Maske. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man es irgendwann mal so macht, dass man nur Gimmicks in die Hall of Fame setzt, dann möglicherweise. Da gehört ein Doink the Clown dann sicherlich als erste Wahl hinzu, noch vor dem Gobbledygooker.
Shaggy, wie würdest du das Erbe eines Doink the Clown und eines Matt Bourne hier zusammenfassen?
Ja, der hat auf jeden Fall eine neue Facette ins Wrestling gebracht, die es so danach auch nicht mehr wiedergab. Das war einer der interessantesten Charaktere, eines der interessantesten Gimmicks aller Zeiten, meiner Meinung nach tatsächlich. Der böse Clown, das war schon was Besonderes. Und dadurch ist sein Matt Bourne tatsächlich auch, oder Matt Osborne auch ein bisschen unsterblich geworden, weil er war der dieses Gimmick der porträtiert hat. Er war der böse Clown und das nimmt ihm keiner mehr. Und tatsächlich geht er so auch in die Wrestling-Geschichte ein. Und Doink the Clown ist ein interessanter Charakter. Interessant auch, dass er von so vielen dargestellt wurde, was es ja auch so nicht gab. Ich meine, du hast Papa Shango angesprochen, das war aber immer ein Wrestler, der drunter gesteckt hat.
Das stimmt.
Und Doink the Clown ist wirklich ein Gimmick. Mir ist es vorhin erst eingefallen, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, könnte man dieses Gimmick nicht einfach mal wieder zurückbringen? Also wirklich dauerhaft, nicht nur für so Cameos, sondern wirklich dauerhaft. Das fände ich schon ganz spannend tatsächlich.
Ich bin mir da nicht so sicher, muss ich leider sagen.
Ja, wahrscheinlich bin ich mir in 10 Minuten auch nicht mehr so sicher, aber jetzt gerade fände ich irgendwie geil, diesen bösen Clown wieder zu sehen. Ansonsten muss ich mir jetzt alte Shows anschauen, anders geht's nicht.
Ja, schön erstmal die Survivor Series 93 und 94 am besten. Beide
Super.
hintereinander weg,
Auf jeden Fall, aber nur die Matches von Doink.
Genau.
Von Doinks, von den Clowns.
Genau, ja, also, ne, Shaggy hat eigentlich alles dazu gesagt, ne? Also dieser Charakter lebte zum einen davon, wer unter der Maske gesteckt hat, und zum anderen natürlich auch unter der Ausrichtung, die dieser Charakter nehmen sollte. Ich glaube, keiner hat diese Figur so gut dargestellt, wie das ein Matt Bourne gewesen ist, weil er zum einen ja ein guter Wrestler gewesen ist und zum anderen eben auch wirklich da alles reingesteckt hat. Das hat man immer gemerkt, und die Konzeption dieser Figur ist, finde ich, extrem interessant, weil du eben so eine Geschichte aus der Popkultur genommen hast mit Krusty, das noch so ein bisschen unterfüttert hast mit den Streichen und diesen, wie soll ich sagen, diesen S-Anspielungen. Ich finde, diese Musik ist auch ganz, ganz besonders wichtig. Wir haben schon oft über Musik im Wrestling gesprochen, aber ich glaube, keine Musik sagt so gut aus, ja, der sieht außen nett und lustig aus, aber sobald man ihm näher kommt, dann merkt man erstmal, was für ein Monster das ist. Und das konnte sowohl Matt Bourne gut darstellen, Steve Kern konnte das auch. Das war damals cool. Und diese Art und Weise, wie man auch die Sache mit den Doppelgängern da gelöst hat, das war interessant, das hat man so in der Form noch nicht gesehen. Und auch da, das emotionalisiert, und deswegen vergisst man es nicht. Absolut. In dem Sinne.
Das unterstreiche ich so, Olaf. Wir sind fast fertig, unterstreiche ich so. Aber ich sag noch mal ganz kurz, den bösen Clown, so wie er damals war, den bösen Dank der Clown, dem würde ich sofort einen Platz in meinem ganz kleinen Auto anbieten, wenn ich mit meinen 15 anderen Freunden fahre. Ein Platz für den bösen Clown ist immer noch frei.
Sehr gut. Ja, dann sind wir durch mit dem Doink the Clown Podcast. Shaggy, wir haben aber natürlich noch eine weitere Abstimmung natürlich hier vor der Brust, weil wir brauchen ja einen neuen Helden aus der zweiten Reihe.
Das ist richtig, und diesmal wird es hoffentlich so eindeutig sein wie nie zuvor, denn wir haben jetzt jemanden dabei, der es unbedingt sein muss, der es unbedingt werden muss, denn möglicherweise mein All-Time-Favorite ist dabei. Aber wir können jetzt erstmal die anderen beiden nennen, für die ihr bitte, liebe Legenden, Patrons, nicht abstimmen wird. Einer davon, für den ihr nicht abstimmen sollt, ist, wir haben erstmal der Überbegriff. Wir haben ja jetzt ein bisschen die Crazy Guys, oder wie hast du es genannt, Olaf?
Genau, ich habe es die Crazy Men genannt, die mir so eingefallen sind. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen überlegt, wen kann man aus den einzelnen Generationen quasi nehmen. Und da, wenn man über Verrücktheiten spricht, da kommt man nicht an Sabu vorbei. Ne? ECW-Legende, bei WWF auch aufgetreten, in Japan und so weiter und so fort. Absolut Verrücktheit personifiziert, würde ich da mal sagen. Und ich möchte Shaggy natürlich an der Stelle seinen Lieblingskandidaten
den
hier lassen.
Sag dir erstmal jetzt den zweiten. Nenn du erst noch den zweiten.
Genau, zweiten, da wollte ich jemanden aus der aktuellen Generation haben. Und so viele wirklich verrückte Figuren haben wir nicht mehr. Aber wenn es, also ganz pomadig ausgedrückt, wenn es einen legitimen Nachfolger eines Bruiser Brody geben würde, dann könnte das so jemand wie ein Luke Harper sein. Und der hat ja gerade auch in den Indies gerne diesen Verrückten porträtiert. Und ich habe mir gedacht, packen wir doch mal einen aktuelleren damit rein. Deswegen ist der zweite Kandidat Luke Harper.
Das ist richtig.
Der dritte, Shaggy?
Und der Held aus der zweiten Reihe, den wir beim nächsten Mal besprechen werden, hoffentlich, liebe Hörer, wenn ihr mich mögt, dann bitte für diesen Kandidaten stimmen, weil das ist, glaube ich, wirklich mein All-Time-Favorite. Aus dem hätte sowas Großes werden können, wenn er nicht leider auch frühzeitig von uns gegangen wäre. Einer der interessantesten Charaktere des Wrestlings überhaupt und jemand, der mich tatsächlich auch meine ganze Wrestling-Karriere bis zu seinem Tod sehr begleitet hat und den ich immer einfach toll fand und der wirklich interessante Charakter ist. Niemand Geringeres als die Loose Cannon, Brian Pillman.
Ja, auch einer meiner Lieblinge natürlich, aber ich bin mal gespannt, wie da die Abstimmung ausgeht. Ich möchte hier nicht so viel beeinflussen, wie das der Shaggy gemacht hat, weil ich finde alle drei Charaktere eigentlich sehr interessant. Luke Harper damals habe ich noch als Brody Lee irgendwie bei der WXW live gesehen und war sehr beeindruckt von ihm. Sabu hat mich quasi wirklich mit der ECW verbunden irgendwie. Also die ersten Matches, die ich von ECW gesehen habe, waren unter anderem von ihm gegen Taz und dann Brian Pillman. Hat mich damals tatsächlich so ein bisschen zur WCW gebracht in den frühen Tagen, nämlich mit seinen, was war es damals, Light-Heavyweight-Matches waren das, ne, gegen Jushin Liger und so. Absoluter Wegbereiter und Pionier auch des Cruiserweight-Wrestlings in den USA gewesen. Darf man auch nicht unterschätzen und nicht nur die Loose Cannon, aber mal schauen, wer da von euch abgestimmt wird. Es ist auf jeden Fall die Wahl zwischen Brian Pillman, Luke Harper und Sabu. Shaggy, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich möchte euch, das war jetzt ein bisschen zu fies, ich möchte euch auch natürlich auch nicht beeinflussen. Stimmt so ab, wie ihr wollt. Ich kann nur sein, dass ich dann bald nicht mehr bei Headlock dabei bin.
Genau. No pressure.
No pressure.
Ja, so sieht's aus. Ja, Shaggy, dann sind wir durch mit dieser Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe über Doink the Clown, einer der Kultcharaktere aus den 90ern. Passt ja da auch noch gut zu unserem New Generation Podcast. In dem Sinne sage ich, wie immer, Dankeschön, Shaggy, dass du hier dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Und noch eine Sache ganz kurz, stimmt für Pillman, sonst werde ich zum bösen Clown.
Und wir hören uns natürlich dann bei einem der regulären Podcasts oder hier auf Patreon und Steady beim nächsten Mal wieder. Ich sage Dankeschön, dass ihr uns unterstützt. Bleibt uns treu und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Pillman.